Guten Morgen. Rote Rosen sind für dich. Gott wartet und erwartet dich schon und will dich gleich begrüßen, dich umarmen, dich küssen. Er will dich einladen, komm heim, verlorenes Kind. Ich habe dich lieb, ich habe dich nicht aufgegeben. Ich denke an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der wurde erwartet mit rote Rosen, so wie wir gerade im Lied gehört haben. Mein Thema ist, das Leben ist in Gefahr. Unser Leben ist in Gefahr, verstehst? Wir leben sehr gefährlich, wenn sobald du die Welt betrittst, betrittst du eine feindliche Welt, lauter Viren, lauter Krankheiten, lauter Anfechtungen, lauter Angriffe. Der Kampf des Lebens beginnt. Dein Leben ist in Gefahr. Wir stehen am Wendepunkt der Geschichte, auch jetzt zeitlich gesehen, wenn wir die Zeit betrachten. Wir sind in der Endzeit, schon immer, schon seit 2000 Jahren, hat der Petrus gepredigt. Die letzten Tage sind angebrochen, der Heilige Geist ist ausgegossen. Ihr bekommt die Kraft des Heiligen Geistes, damit ihr siegreich und erfolgreich leben könnt. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Schau dich noch ein bisschen um. Der Mensch in unserer Zeit ist ein Getriebener, der moderne Mensch, obwohl er so viel Technik hat. Das geht so schnell, alles, das ganze Leben, Mikrowelle, Waschmaschine, Wäschetrockner. Wir haben alles, was wir so brauchen, um das Leben bequem und einfach zu machen. Und doch haben wir keine Zeit. Ist das nicht komisch? Wir haben Telefone, wir können mit der ganzen Welt telefonieren. Der Mensch ist gehetzt und gejagt. Jemand hat geschrieben diese Tage, Deutschland ist in einem Delirium. Sind fast alle geimpft und so weiter und die wissen gar nicht, was jetzt noch kommt. Als nächstes Jahr sind schon die, das zweite Mal geimpft worden sind, eingeladen, werden schon eingeladen, kriegen Briefe vom Senat oder Gesundheitsamt, dass sie zum dritten Mal sich impfen lassen sollten. Wer weiß, denn die letzte Impfung funktioniert wahrscheinlich nicht mehr, denn die hält höchstens 6 Monate bis 12 Monate. Nur nebenbei, in der Medizin, wenn ich so das Wort Delirium höre, ist Delirium ein Zustand der Verwirrung, wenn einer besoffen ist. Wenn einer zu viel getrunken hat, dann hat er Störungen, der torkelt hier hin und her, kann kein Gleichgewicht mehr halten, kann nicht richtig denken, nicht richtig konzentrieren. Wir werden gehetzt. Meine lieben Geschwister, wir werden gehetzt von morgens früh bis abends spät. Gott hat uns jetzt Zeit gegeben, aber der Teufel hat uns die Uhr gegeben, den Kalender. Und das hetzt uns schnell, 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 mach dies, mach jenes und so weiter. Und wir werden ständig gehetzt, getrieben. Weißt du, als ich in der Schweiz vor 50 Jahren mal war, dort lebte ich mal 2 Jahre in der Schweiz, dann hat ein Schweizer gesagt, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Weißt du, das finde ich ganz toll. Einfach Zeit haben, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Sich einfach, ja, das Leben genießen, so die Bergleute dort auf der Alm irgendwo oben. Lass dich nicht treiben, ist meine Botschaft. Wir leben in Gefahr, wir kriegen Herzinfarkt, wir werden getrieben, weil wir schneller, schneller und immer noch schneller und noch schneller machen müssen, alles um die Arbeit zu erledigen. Da wird so viel von uns erwartet. Heutzutage werden Leute entlassen, dann muss einer, wo früher 3 Leute gearbeitet haben, eine Person arbeiten und das alles erledigen, genauso schnell wie früher. Aktive Leute werden leicht überfordert. Ich weiß nicht, ob du aktiv bist, aber wenn ich so anschaue, aktive Leute werden leicht überfordert. Sie werden noch aktiver gemacht, noch mehr gedrillt, von ihnen wird noch mehr erwartet und noch mehr anvertraut. Ja, das könntest du auch noch machen und das könntest du auch noch machen und das andere könntest du auch noch machen. Weißt du, und am Schluss kannst du bald alles machen. Da brauchen wir gar nicht andere Leute. Also so sind wir Getriebene. Wer schon etwas tut, dem wird noch mehr anvertraut und von dem wird es mehr erwartet. Und dann begegnet dieser Jakob einmal dem Herrn im Pniel und Gott gibt ihm so einen Klaps auf den Hintern und dann hinkt er, heißt es, und dann kommt der Esau, die versöhnen sich und dann sagt der Esau, du kannst mit mir mitkommen. Dann sagt Jakob, nein, nein, nein. Eigentlich wäre das nicht vom Jakob zu erwarten, aber Jakob sagt, nein, 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 nicht mit mir. Weißt du, ich habe junge Kinder, ich habe Schäfchen, ich habe Schafe und so weiter. Und Schafe treibt man nicht. Das steht in der Bibel. Schafe treibt man nicht. Kinder Gottes werden nicht getrieben, die lassen sich nicht treiben. In meiner Bibel heißt es, und er hat den Stab des Treibers zerbrochen. Kinder Gottes lassen sich nicht treiben. Und Gott treibt niemand. Weißt, Gott hat sehr viel Zeit. Gottes Mühlen mal langsam, aber trefflich fein. Erkenne die drohenden Gefahren für dein persönliches Leben, getrieben zu sein. Auch in dieser modernen Welt, in der wir leben, wir werden getrieben. Warum? Weil der Teufel gar keine Zeit hat, der hetzt die Menschen, er will schnell so viel wie möglich erreichen, durch was weiß ich, durch alles Mögliche. Ich kann nicht schleimen, wie die meisten Pastoren und Pfarrer und Prediger und die Politiker, aber ich muss die Wahrheit sagen. Weißt du, ich bin kein Robin Hood, ich betreibe keine Robin Hood Politik, denn bald ist es Schluss mit lustig, getrieben zu sein. Wir müssen gemütlich werden, wir müssen langsam werden, wir müssen zu uns selbst werden. Hinter uns ist der Pharao, links und rechts vor uns sind die Berge und vor uns ist das Meer. Wie geht es weiter? Und weißt du, was der liebe Gott sagt? Setz dich hin, sei still. Denn nur in der Stille werden wir stark. Der Teufel will, dass wir die Stille vergessen, dass wir nicht mehr Ruhe haben, dass wir nicht mehr nachdenken. Warte mal ab, was noch kommt nach den Wahlen. Pass auf, was da passiert nach den Wahlen. Da wird die Wahrheit offenbart. Unsere Bundeskanzlerin hat verboten, dem Statistischen Bundesamt, dass die Zahlen der Corona-Toten veröffentlicht werden, wie viele an Corona wirklich gestorben sind. Das Bundesamt darf das nicht veröffentlichen, bis nach den Wahlen. Da ist was dran, verstehst du? Da steckt irgendeine Lüge dahinter, weil man das nicht veröffentlichen darf. Römer Kapitel 14, Vers 12. Das Gericht kommt und wir werden Rechenschaft ablegen müssen, was da war, was da gewesen ist. Und auch die Regierung wird Rechenschaft ablegen müssen, wie die gewirtschaftet haben, wie das unser Volk verdummt haben. Die Rechnung wird präsentiert. Höre meine vorhergehenden Predigten. Ich habe damals jetzt die letzten paar Tage über das Königreich Nord gepredigt, also Israel, und dann das Königreich Süd über Judäa und die Juden. Beide sind in Gefangenschaft gekommen, weil sie nicht die Warnungen Gottes gehört haben, weil sie nicht aufgepasst haben. Schlaf nicht. Mach die Augen auf. Beobachte das alles. Sonst gehen wir in die Irre, sonst werden wir verführt und verdorben. Die Rechnung kommt. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, was die Natur, die lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, wird er ernten. Das geht immer in deinem Schrebergarten oder wo auch immer auf deinem Blumenbeet womöglich. Was du da hinstreust, was so ein Körnchen irgendwo hinfällt, das geht auf. Was der Mensch sieht, das wird aufgehen. Die Wahrheit kommt ans Licht. Und Gott wird es offenbaren in aller Liebe. Also unser Leben ist in Gefahr. Pass auf, nicht der Wohlstand ist das Gute, sondern wir müssen kämpfen. Wir sind zum Kämpfen geboren. Der Mensch ist zum Kämpfen geboren, damit er überleben kann. Wieg dich nicht in eine falsche Sicherheit. Mir kann nichts passieren. So wie die Titanic. Also uns kann noch nichts passieren. Wir sind unsinkbar. Und dann kommt so ein Eisberg um die Ecke und dann ist es passiert. Ja, Gott wird es zulassen, dass viele Dinge noch in den nächsten Tagen passieren, dass uns die Ohren schlackern, dass wir sagen, wo sind wir denn? Was ist denn da los? So wie jetzt die Amis aus Afghanistan ausgezogen sind, plötzlich stehen die Talibans in Kabul. Und ich sage noch eines, gestern ist mir so groß geworden, fast wie eine Offenbarung. Eines Tages stehen die Taliban hier bei uns in Berlin und dann sind wir schockiert. Nein, das habe ich nicht gedacht. Wir haben jetzt schon Moslems in der Regierung. Und eines Tages ist eine Moslem oder ein Moslem, wird ein Bundeskanzler werden. Da kann sich bedanken nachher. Da wird bei uns die Scharia eingeführt. Das Alte Testament. Da musst du, ja, da wirst du gesteinigt, wenn du nicht spurst. So, wie es damals im Alten Testament der Fall war. Die Scharia ist nichts anderes wie ein Altes Testament. Die Basis, auf der Basis vom Alten Testament aufgebaut. Das kommt, weißt du, die Leute wiegen sich in Sicherheit. Ich möchte dir sagen, wieg dich nicht in Sicherheit. Friede, Friede, keine Gefahr. Das Verderben steht schon um die Ecke. Ich denke an die Geschichte von Belsazar. Da erscheint plötzlich diese Schrift an der Wand. Mene, mene, tekel, ophrasim. Und Daniel sagt, du, ich will deine Geschenke gar nicht haben. Behalte selbst, denn heute Nacht wird noch dein Leben genommen. Die Meder und Perser haben das Wasser von Babylon abgelassen, umgeleitet und so weiter. Und die sind über den Unterschacht in die Stadt eingedrungen und haben die Stadt eingenommen. Und die meisten Leute merken nicht, was im Untergrund hinterschwellig weit dahinter passiert. Das Wasser wird abgelassen und plötzlich kommt der Feind und der steht plötzlich mit drin im Schloss und nimmt den Belsazar gefangen. Gott gab Israel und Juda Warnungen. Gott gibt uns Warnungen und wir sollten auf diese Warnungen achten. Wir leben gefährlich. Ja, du denkst, nee, wir haben einen guten Staat und liebe Menschen da oben in der Regierung. Nein, das sind alles korrupte Banditen in aller Liebe. Kannst denken von mir, was du willst. Kannst mich nachher steinigen. Aber ich bin überzeugt, das sind Leute, die nur ihre Taschen füllen wollen. Die wollen dir nicht helfen. Dir will niemand helfen, außer du selbst. Du solltest an dein Glück, an deine Gesundheit, an dein Wohlergehen selber denken und nicht die anderen das Denken überlassen. All die Staaten haben versagt. Ich denke nur hier im Königreich Juda und Königreich Israel damals im Nordreich. Die haben alle versagt. Und auch hier unsere Regierungen, die versagen. Wenn ich den Schäuble höre, als er die letzte Diskussion, Parlamentsdiskussion eröffnete, er sagte über die Corona-Krise, das ist unsere große Chance für Europa. Die Corona-Krise eine Chance für Europa. So ein Blödsinn. Und weißt du, was er dann weiter sagte wörtlich? Der Widerstand gegen jede Veränderung wird in der Krise immer geringer. Das hat er wörtlich gesagt, bevor er die Diskussion eröffnet wurde. Und dann sagt er weiter, wir können die Wirtschafts- und die Finanzunion, die wir politisch gestalten wollen und so weiter, nicht zustande bringen, es sei denn, wir haben eine Krise. Weißt du, diese Krise ist fabriziert, was wir Corona-Krise nennen, diese Krise ist fabriziert, die ist nicht vom Himmel gefallen, die ist mit langer Hand vorbereitet. Alles, was da passiert, ist von langer Hand vorbereitet. Die Regierung, unsere Bundesregierung ist auf dem besten Weg zum Antichristen. Ich werde es nie vergessen, als ein rumänischer Bruder mal vor dem Reichstag vor 90 oder 91 steht, der fängt an zu weinen und sagt, Bruder Matthäus, von diesem Gebäude wird noch so viel Unheil für Deutschland ausgehen. Was jetzt passiert ist, die Weltgesundheitsorganisation ist hier in Berlin, hat sich jetzt angesiedelt, damit von hier aus noch mehr Pandemien verkündigt werden können. Noch mehr die Leute in die Enge getrieben werden können. Du lebst gefährlich. Du sitzt auf einem Vulkan und merkst dich, dass bald alles hochgeht, dass bald alles offenbar wird. Eine antichristliche sozialistische Weltregierung wird aufgebaut, rot, rot und noch röter und noch ganz rot, verstehst du am Schluss, in aller Liebe. Absichtlich werden Fehlentscheidungen getroffen. Guck mal, die Leute haben so viel Zeit gehabt, um die Schulen aufzubessern, Lüftungsanlagen in den Schulen zu bauen, Klimaanlagen in den Schulen zu bauen. Weißt du, aber jetzt werden die, man hat nichts gemacht. Man lässt es einfach drauf ankommen. Das ist unsere Regierung. Absichtlich, die Lockdowns werden verschärft und durchgesetzt. Das Volk wird bewusst gespalten. Diese Freimaurer, These, Teile und Herrsche. Das wird genau exakt durchgesetzt. Das Volk wird gespalten in Geimpfte und Nicht-Geimpfte, in Getestete und Nicht-Getestete. Ja, das wird gespalten. Jeder, der sich anders verhält, ist gleich ein Terrorist, ein Querdenker, ein Nazi oder er ist undemokratisch. Hör mir gut zu. Das steht heute in den Medien überall. Er ist nicht solidarisch. Der hat keine Nächstenliebe. Weißt du, das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun, wenn du dich impfen lässt. Aber das wird den Leuten einsuggeriert. Der hat keine Nächstenliebe. Die Nächstenliebe ist ganz was anderes. Wenn dein Partner oder dein Freund, dein Nachbar in Not ist, du solltest ihm helfen. Das ist Nächstenliebe. Aber nicht, was die Regierung uns vorgaukelt. Nächstenliebe. Der Teufel will unser Immunsystem kaputt machen. Das will er. Perfekt. Der oberste Virologe, Louis Pasteur, hat einmal gesagt, und da sollten alle Virologen hören und ihm glauben und ihm vertrauen. Und er hat gesagt, ein gesundes und starkes Immunsystem ist der beste Schutz gegen Infektionskrankheiten. Ein gesundes und starkes Immunsystem. Und deshalb will ich hier predigen. Du lebst in Gefahr. Leb gesund, Bruder und Schwester. Leb gesund. Genieße das Leben, dass du glücklich bist, dass du fröhlich bist. Und nur fröhliche Menschen sind gesunde Menschen. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, haben die alten Griechen gesagt. Eine gute Gesundheit zu erhalten, ist im Grunde sehr einfach. Da musst du gar nicht viel tun. Eine Gesundheit zu erhalten, ist gar kein Kunststück. Man braucht nur etwas gesunden Menschenverstand, aber die meisten haben gar keinen Menschenverstand mehr. Bei denen ist alles durchgebrannt schon, in aller Liebe. Die konsumieren nur noch vergiftetes Zeug von der Nahrungsindustrie. Alles, wo die ganzen Bitterstoffe entnommen worden sind und nur alles gezuckert und gesalzen ist. Und das konsumieren die Leute in aller Liebe. Weil ein Drittel, warum ich das drüber sage, du sagst, ja, ich möchte Gottes Wort hören. Und ich sage dir Gottes Wort. Ein Drittel der Bibel ist Ernährung. Lies mal das Alte Testament über das Essen und so weiter. Ein Drittel der Bibel ist positives Denken. Ein Drittel ist das, dass du Gott anbetest, dass du eine Beziehung zu Gott hast. So. Die Gesundheit ist gar nicht so schwer, kein großes Kunststück. Aber den Menschen fehlt ein gesunder Menschenverstand. So wie die Tiere mit der Sonne aufstehen und mit der Sonnenuntergang schlafen gehen und so weiter und dann zur Ruhe kommen, so sollte der Mensch auch mit der Sonne leben. Aber was machen wir? Wir machen die Nacht zum Tag. Und wann gehen die meisten Leute schlafen? Früher gab es noch Nachtprogramm, da wurde die Nationalhymne gespielt und dann gab es Ruhe und man konnte schlafen. Aber heute gibt es keine Nationalhymne mehr. Die Leute, die machen die Nacht zum Tage. Wir sollten nachts schlafen und wir sollen tagsüber arbeiten. So lehrt uns die Bibel. Die Menschen sollten etwas für ihre Gesundheit tun. Du lebst gefährlich, aber du merkst nicht. Und du wunderst dich, warum du dann zappelst und warum du so krank bist, warum du Alzheimer hast, warum du Parkinson hast, warum du Diabetes hast und viele andere Seuchen, Zivilkrankheiten. Das ist alles nichts anderes wie Zivilkrankheiten. Wir sollten ein Leben leben im Einklang mit dem Rhythmus der Natur. Mit der Sonne aufstehen und mit der Sonne schlafen gehen. Dann werden wir gesund. Wer nachts gut schläft, der kann am Tag körperlich energiestark und geistig sein, kann sein Leben meistern, wer nachts gut schläft, aber die meisten schlafen nicht gut. Ja, und da nehmen sie Mundspray oder Tabletten und so weiter zum Einschlafen. Wir sollen lernen, einzuschlafen und aufzuwachen. Das ist eine Philosophie der Bibel. Die Bibel lehrt das. Wir müssen wieder Meister des Schlafes werden. Und du sollst deinen Körper wichtig nehmen. Weißt du, die meisten Leute denken, der Geist ist wichtig, die Seele ist wichtig. Hauptsache, dass ich zu Gott komme. Nein, der Körper ist wichtiger als Seele und Geist. Hör mir gut zu. Denn unser Leib sollte ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Gott soll in uns wohnen. Wir müssen auf unseren Körper aufpassen. Deshalb, dein Leben ist in Gefahr. Du solltest deinen Körper wichtig nehmen. Es ist ein Werk Gottes. Es ist eine Gabe Gottes an dir. Das ist dir anvertraut. Dieses Auto, dieses Vehikel ist dir anvertraut. Dein Körper ist dir anvertraut. Was machst du mit deinem Körper? Wie gehst du mit deinem Körper um? Nimm dich wichtig. Dein Körper ist wichtiger wie dein Geist. Dein Geist siehst du nicht und deine Seele siehst du auch nicht. Aber dein Körper siehst du. Und der Körper schreit manchmal nach Hilfe, nach Erbarmen, nach Mitleid, nach, was weiß ich, die Körpersprache. Du solltest auf den Körper achten. In einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Fang an, gesund zu leben. Vernachlässige nicht deinen Körper. Diese Botschaft hat Gott mir heute Morgen gegeben. Ich wollte eigentlich ganz was anderes predigen. Ich wollte an den Königenbüchern weitermachen. Aber Gott hat mir diese Botschaft gegeben. Sag den Leuten, die sollen ihren Körper wichtig nehmen. Das ist wichtiger, als sie denken. Vergifte den Körper nicht mit diesen ganzen verblödeten, verpanschten Nahrungsmitteln. Verunreinige es nicht, verschandle dein Leben nicht und verstümmele dein Leben nicht, wie auch immer, was es auch immer ist, steht in der Bibel. Weißt du, in der Bibel sind einfache Sachen, du sollst nicht deinen Körper tätowieren und so weiter. Gott hat es klipp und klar gesagt, warum? Dein Körper braucht keine Gifte. In 1. Korinther Kapitel 3, Vers 17, hör mal Gottes Wort, das ist neutestamentlich, nicht alttestamentlich und auch nicht gesetzlich. Da heißt es, wer diesen Tempel zerstört, das ist unser Körper, unser Leib, wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott auch verderben. Den wird Gott ins Verderben stürzen, denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel, das seid ihr. Jeder einzelne von euch ist ein Tempel Gottes. Jeder einzelne. Wir sollten aufpassen, was wir essen und trinken. Sei nicht schockiert, wenn ich das sage. Nicht nur, was wir hören, sondern was wir essen und trinken. Du sagst ja, der Weg über die Zunge ist kurz. Genau. So schnell kannst du dich vergiften und nimmst etwas ein. Pass auf, was wir aufnehmen, was wir zulassen in unserem Leben, mit was und mit wem wir uns abgeben, was wir lieben und was wir nicht lieben. Pass auf. Mir ist alles erlaubt. Gewiss, mir ist auch alles erlaubt. Ich kann alles machen. Aber nicht alles frommt mich, sagt der Apostel Paulus. Nicht alles frommt mich, nicht alles fördert mich, nicht alles bessert mich, nicht alles unterstützt mich, nicht alles heiligt mich. Nicht alles. Ich kann alles. Deshalb gehe ich nicht verloren deswegen. Und so weiter. Aber nicht alles dient mir zum Besten. Wir haben verlernt, gesund zu leben, Geschwister und Freunde. Wir haben verlernt. Alles, was wir essen, das kommt in unser Verdauungssystem, hör mir gut zu. Das kommt in unser Blut. Das geht über unsere Nerven, das geht in unsere Zellen des Körpers, das geht, ja, das erfüllt unser Denken. Das, was du im Bauch hast, das kommt auch in deinem Kopf, früher oder später. Wenn du in deinem Bauch nur blödes Zeug hast von der Nahrungsindustrie, für alles nur verpanscht und alles nur verdorben, dann wundere dich nicht, wenn dein Kopf nachher verdorben ist, dass du dich gar nicht konzentrieren kannst. Und ich predige über Könige 1 und 1. Buch Könige und 2. Buch Könige. Das habe ich diese Tage gepredigt, bin aber natürlich nicht durchgekommen, weil es viel zu viel ist. Aber ich will nur eines sagen, was Gott mir aufgeschlossen hat, hast, du bist der König. Du bist der Herr, du bist das Haupt. Und so wie dein Haupt ist, so ist dein Leib, deine Glieder. Und wir betrachten die Könige, du bist der König deines Lebens, du bist der Herr deines Lebens, nicht nur der Herr Jesus Christus in aller Liebe. Du allein bestimmst, wie dein Körper, deine Seele und dein Geist tickt und funktioniert, wie deine Untertanen, das sind deine Glieder, funktionieren. Du bestimmst, nur du allein und sonst niemand, auch nicht der liebe Gott. Du bestimmst es. Und deshalb ist mir so wichtig, dir das zu sagen. Gott hat mir heute Morgen, eigentlich habe ich mein ganzes Thema heute Morgen, bin schon sehr früh aufgestanden, umgeschrieben und umgearbeitet. So wie dein Unterbewusstsein funktioniert, so lebst du auch. Woher weiß ich, wie mein Unterbewusstsein funktioniert? Gut, lies die Bibel. Du bist der König, du hast den Heiligen Geist, du hast die Geistesleitung. Gott zeigt uns, was wir essen sollen, was wir anziehen sollen, wo wir hingehen sollen, mit wem wir uns abgeben sollen, mit was wir uns einlassen. Du kannst noch so gesund leben. Und jetzt kommt ein anderes Thema, eine andere Botschaft. Das habe ich auch bei diesen Königen betrachtet. Gestern habe ich den Hiskia betrachtet. Du kannst noch so gesund leben, wenn dein Gottesdienst, deine Beziehung zu Gott nicht stimmt, nützt dir deine ganze gesunde Ernährung auch nichts. Dieses Jogging, dieses Tanzen, diese Bewegung und das Wandern und Spazierengehen, das nützt alles nicht. Wenn dein Gottesdienst nicht stimmt, kannst du alles vergessen. Die ganze gesunde Ernährung. Schau doch die Leute an, die so gesund gelebt haben und keine Beziehung zu Gott haben. Die sind krank. Deine Seele und dein Geist und dein Körper muss unterstützen. Die müssen deinen Körper unterstützen. Die Seele und Geist müssen den Körper stärken, schützen und untermauern. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht, steht in der Heiligen Schrift. Das ist nicht meine Erfindung. Und zu deiner Gesundheit musst du etwas beitragen. Du selbst, du sitzt am Tisch, du schaufelst mit deinen Zähnen dein Grab in aller Liebe. Du schaufelst dein Grab in allen Zähnen, mit deinen Zähnen. Das, was du isst, deine Speise ist es. Das, was du als Nahrung aufnimmst, das ist in deinem Körper, in deinem Blut, in deinen Adern, in deinen Nerven, in deinen Zellen. Was nützt ein gesunder Körper, wenn die Seele krank ist? Was nützt es? Und deshalb ist es so wichtig, die gesunde Seele in einem gesunden Körper, mit einem gesunden Geist. Der Teufel will dich von Gott abnabeln. Das ist ein Trick. Ohne Gott hast du ein schwaches Immunsystem. Menschen, die an Gott glauben, haben ein starkes Immunsystem. Guck mal, was der Heiland alles ertragen konnte, was die Märtyrer ertragen konnten. Die konnten Tod und Teufel ertragen, die haben sich auspeitschen lassen. Die sind nicht gleich gestorben daran. Die haben ein starkes Immunsystem gehabt. Meine Bibel sagt, was der Gottlose befürchtet, und das sind alle Menschen, die ohne Gott leben, die keinen Bezug zu Gott haben, die haben nur Angst und die machen alles aus Angst, weil die Hosen voll haben in aller Liebe. Ja, das trifft sie. Und Gott wäre ungerecht, wenn es nicht so wäre, was der Gottlose, was der Mensch befürchtet, was der Mensch glaubt, das wird er bekommen. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Wer Gott vertraut, ha, Halleluja, Lob und Dank, wer Gott vertraut, der kann in der Löwengrube gehen wie der Daniel, die Löwen streichen und die Löwen tut ihm nichts. Weil die Löwen fühlen, der Mensch hat etwas von Gott. Oder der kann sogar im Feuerofen gehen und der wird nicht verbrennen. Wer Gott vertraut, der wird nicht verbrennen, der wird nicht die Krankheiten und die Leiden dieser Welt kriegen. Steht ja in der Bibel. Lies mal 5. Buch Mose, den letzten Kapitel. Wenn du meiner Stimme gehorchst, will ich diese Krankheiten Ägyptens, diese Zivilisationskrankheiten dir nicht auflegen. Du lebst gefährlich. Denk drüber nach. Aber wer Gott vertraut, der lebt absolut sicher. Och, Löwe. Vaterlöwe, Mutterlöwe, Babylöwe, verstehst du? Der streichelt wie so Kätzchen, wenn man Kätzchen streichelt. Verstehst du? Der lebt in Frieden. In der Bibel heißt es, sie wurden wilden Tieren vorgeworfen. Gewiss, sie wussten, was da passiert, was auf sie zukommt. Die hatten Frieden in sich selbst. Wenn du keinen Frieden in dir hast, vergiss den ganzen Frieden ringsherum. Vergiss den ganzen Frieden. Wenn Gott mit dir ist, wer will gegen dir sein? Ja, ich lese Psalm 91, wer unter dem Schutz des Höchsten ist. Aber die meisten haben keine Ahnung, was es bedeutet, wer unter dem Schutz des Höchsten ist. Du musst unter dem Schutz des Höchsten wirklich sein und dort wirklich sitzen. Ja, wenn Gott dein Schutz ist, wenn er seine Hand über dein Leben hat, wenn du ihm nicht folgst, wenn du nicht das tust, was im Wort Gottes geschrieben steht, dann wirst du nicht unter dem Schutz Gottes sein. Bei der Versicherung ist es so, die Versicherung zahlt nicht, wenn du nicht die Bedingungen einhältst. Da kannst du noch so hochversichert sein, du wirst nichts bekommen. Deshalb, wir müssen die Bedingungen Gottes einhalten. Was hat er gesagt in seinem Wort? Er hat mir den Tempel gegeben, mir mein Leib gegeben, weil mein Tempel ist heilig und ich bin selber heilig, verstehst du? Weil Gott mit mir ist, weil Gott mir es befohlen hat. Leb gesund, bleib gesund, verhalte dich gesund und dergleichen. Wer Gott vertraut, der hat keine Angst vor den Löwen. Der spielt am Loch der Otter. Steht in der Bibel. Der erlebt das messianische Reich schon jetzt hier, heute, in diesen Tagen. Wer kann dann Gottes Pläne verhindern? Seine Pläne können nicht zunichte gemacht werden. Ja, Gott kann nicht besiegt werden. Wenn du dich an Gott hältst, hält Gott sich zu dir in aller Liebe. Halt dich an Gott. Du lebst gefährlich, wenn du Gott absagst, wenn du Gott fallen lässt, wenn du deine eigenen Wege gehst. Wer kann sich Gott widersetzen? Pharao hat das öfters versucht. Ja, betet für mich, Geschwister, betet, betet, betet. Und Moses hat gebeten, die Plage wurde weg. Und als alles so gut lief wieder, haben sie wieder Götzendienst betrieben, wieder gesagt, nee, die Israeliten kommen nicht raus. Wenn Gott mit uns ist, Brüder und Schwestern, wenn Gott mit uns ist, wenn wir mit Gott zusammenarbeiten, kann uns niemand aus seiner Hand reißen, dann bist du stark, dann bist du unschlagbar. Und deshalb ist es mir so wichtig, euch zu sagen, wir leben in einer sehr bewegten, ernsten Zeit. Da wird alles verseucht, da ist alles vergiftet, da ist alles unrein, was wir vor uns haben. Da musst du selber anfangen zu sortieren, was darf ich essen, was kann ich nicht essen. Weißt du, heutzutage ist so eine schwere Zeit, was kann ich überhaupt essen? Was darf ich heute überhaupt trinken? Wir werden so manipuliert und wir merken es gar nicht, dass wir so manipuliert werden. Du musst dich nur ein bisschen hinsetzen, dir Zeit nehmen und diese ganzen Betrügereien angucken und auseinander dividieren. Da werden dir die Augen aufgehen. Da wirst du geschockt sein und am Schluss fragst du dich, was kann ich überhaupt essen? Wahrscheinlich gar nichts mehr. Dann darfst du nur noch Wasser und Brot nehmen, verstehst du? Und selbst das ist so noch manipuliert, Wasser und Brot. Ja, wenn Gott mit uns ist, kann uns niemand schaden. Wenn wir in Gott sind und Gott in uns ist, und Geschwister, da fängt es an, die ganze Geschichte. Wenn Gott in uns ist, wenn Gott um uns ist, wenn Gottes Hand über unser Leben ist, da kann uns niemand schaden. Dann ist es egal, was um mir herum passiert. Ob wird 10.000 hinfallen und 100.000 hinfallen oder fast die ganze Welt krepiert, spielt mir keine Rolle. Gott ist mit mir. Psalm 91, Gott muss mit mir sein. Und das ist so wichtig, dass du das weißt. Gott ist mit mir. Ich bin nicht nur in der Kirche. Ich bin nicht nur in der Gemeinde. Oder ich bin nicht nur da und dort. Nein, Gott muss wirklich in dir sein. Das muss wirklich ein Fakt sein in deinem Leben. Gott, der in uns ist und so weiter, der muss unser Leben kontrollieren. Und das für alle Ewigkeit, nicht nur ab und zu mal gelegentlich, vielleicht am Sonntag mal. Wir sind seine Kinder und wir sollen als seine Kinder hier auf dieser Welt leben. Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das muss ich den Leuten sagen heute Morgen, ob es denen passt oder nicht. Ja, er hat uns befohlen, er hat uns programmiert, er hat uns dafür bestimmt, hier in dieser verdorbenen Welt zu leben. Henoch wandelte mit Gott, habe ich diese Tage gesagt. Warum? Diese Welt war voller Dämonen damals, lauter Riesen, die mächtige Herrschaften und so weiter. Und Henoch wandelte mit Gott. Wir müssen lernen, mit Gott zu wandeln in einer kritischen, verdorbenen, versauten Welt. Gott ist unwiderstehlich. Er ist unendlich. Wer kann ihm widerstehen, seinen Plänen? Psalm 115, Vers 3. Aber unser Herr im Himmel, er hat alles getan, was ihm gefallen ist oder gefallen hat. Der Herr tut, was ihm gefällt, im Himmel und auf Erden und in den Meer und in allen Tiefen. Psalm 135, Vers 6. Gott hat sogar dem Jona, als er in großer Schwierigkeit war und die ihn über Bord geworfen haben, einen Fisch verschafft. Lies mal. Gott kann dich retten, mittendrin in einer verdorbenen Gesellschaft. Du musst dich nur in Gottes Hand fallen lassen. Der Jona sagt, oh, werf mich raus, bitteschön. Macht es. Macht mit mir, was ihr wollt. Und Gott verschaffte einen Fisch und dieser Fisch brachte Jona genau da, wo er sein sollte, wo Gott ihn haben wollte. Daniel Kapitel 4, Vers 35, von dem der sagt es hier auch, alle Völker der Erde werden als nichts betrachtet. Die Bundesregierung kann es vergessen, auf den Mond schießen. Die Amerikaner kann es auf den Mond schießen. Die Russen kann es auf den Mond schießen. Die Chinesen kann es auf den Mond schießen. Alle Völker sind nichts und er tut, was er will. Das ist unser Gott, sagt Daniel hier. Und mit den Mächtigen des Himmels und der Völker, der Erde und so weiter. Niemand kann seine Hand zurückhalten oder zu ihm sagen, was hast du getan? Weißt du, wir sollten wieder an Gottes Autorität, an Gottes Macht, an seine Allmacht glauben. Ich habe mich entschieden, für mich persönlich. So wie dieser Josua dort in der Bibel, ich und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen, was die anderen machen, ist mir vollkommen egal. Mach du, was du willst. Das ist deine Verantwortung. Lass dich impfen, lass dich vergasen, lass dich auf den Mond schießen. Kannst machen, was du willst. Verstehst du, oder lass dich nicht impfen? Mir ist es so wichtig. Verstehst du, ich und mein Haus, ich will für mich persönlich, soweit ich sprechen kann für mich, ich will Gott dienen. Ich habe mich für das Leben entschieden und ich lebe das Leben voll aus. Und ich möchte dich einladen, leb dein Leben voll aus, dass du 100 Jahre alt wirst. Ich habe diese Tage einen Film mir angeguckt, lauter 100-Jährige, also wurde weltweit untersucht, in Südamerika, in Griechenland und was weiß ich sonst noch, wo in den Schweizer Bergen, Leute, die 100-jährig geworden gewesen sind, die haben die karge Mahlzeit von Anfang an, was sie damals gegessen haben, so diese karge Ernährung, die essen bis heute noch, trinken ihr Gläschen Wein und so weiter. Und der eine, der ist über 100 Jahre, 104 Jahre, und er geht jeden Tag 3 Kilometer, der Stock ist sein Begleiter, der ihn begleitet, jeden Tag gibt er 3 Kilometer, um seine Kräuter zu sammeln, und geht wieder zurück, das sind 6 Kilometer am Tag, jeden Tag macht er, und das habe ich früher gemacht, und das habe ich nicht unterlassen. Mach das, was du schon früher gemacht hast, wo du noch glücklich warst, wo du noch gesund warst, wo es dir noch gut ging. Die meisten Leute haben vergessen, wann ging es mir zum letzten Mal gut? Überleg einmal, wann ging es dir zum letzten Mal gut? Wann warst du zum letzten Mal gesegnet? Wann hast du zum letzten Mal Frieden gehabt? Wann hast du zum letzten Mal getanzt? Wann warst du zum letzten Mal glücklich? Richtig glücklich, meine ich. Nicht nur, was die jetzt hier in Berlin machen. Sie haben Disco eröffnet, da steht für die Geimpften und Genesenen und ohne Maske. Und dann tanzen sie 1000 zusammen in einer Disco, verstehst? Und dann wundern sich, dass jetzt die Corona-Zahlen wieder steigen. Verstehst du, das ist Blödsinn. Weißt du, die Leute planen ganz bewusst, dass die Gesellschaft krank wird, dass unsere Gesellschaft ausstirbt, dass wir eines Tages Taliban bei uns haben in Berlin. Ja, das planen sie ganz bewusst. Ja, und wir fragen uns manchmal, Gott, warum hast du es zugelassen? Leb dein Leben aus. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Basta. Würde Amen sagen vielleicht. So sei es. Basta. Jesus hat sich nicht unterdrücken und erpressen lassen von niemand. Jesus lebte für seinen Auftrag, für seine Sendung, für seine Berufung. Find heraus, was ist meine Berufung? Nicht die Welt zu missionieren. Meine Berufung ist, dass ich alt werde, dass ich das Leben genieße, dass ich mein Leben vollende. Ja, du musst nicht mehr Methusalem werden. Da steht aber wenigstens wie Henoch, 300 Jahre alt. Und damals, guck mal, die ganzen Patriarchen, Abraham wurde 175 Jahre alt. Warum? Verstehst du auch die Zeit? Da hat Gott das Alter der Menschen begrenzt auf 120, aber die sind trotzdem älter geworden. Wenn du richtig mit Gott lebst, wirst du das Maß Gottes erreichen. Gott hat uns Grenzen gesetzt, gewiss, das ist klar. Aber leb das Leben Gottes, was Gott in dir hineingelegt hat, dass du sagst, ich bin satt, ich habe alles gehabt. Ich habe alles erlebt, was ich mal erleben kann. War Junggeselle, ich war verheiratet, ich bin Witwer, ja, ich bin einsam gewesen, ich war mitten in der Gesellschaft, ich habe alles gehabt. Und weißt du, wir sollen nach Hause gehen und glücklich sein. Ich habe alles gehabt. Hast du wirklich alles in deinem Leben gehabt? Ja, und lass die anderen machen, was sie wollen. Jesus hat es die Leute machen lassen, was sie wollten. Er hat sein Leben gelebt. Er war für sich selbst verantwortlich und wir müssen wieder lernen, Geschwister, für uns selbst verantwortlich zu sein. Und nicht Gott verantwortlich machen, nicht den Teufel verantwortlich machen, nicht den Pastor verantwortlich machen, nicht die Gesellschaft, die Politiker verantwortlich machen. Ich bin selbst verantwortlich für mein Leben. Ich weiß nicht, ob du da Amen sagen kannst, aber mir ist wurscht. Verstehst du, wir sind selbst von Gott verpflichtet, unser Leben selbst in der Hand zu nehmen, Gott zu gehorchen. Und man muss Gott mehr gehorchen als dem Staat. Ich muss Gott mehr gehorchen als dem Staat hier leben. Jesus, er hat sich nie aufzwingen lassen. Was? Er hat weder das Gute noch das Böse auf die Menschen aufgezwungen. Nichts. Er lebte sein Leben. Und meine Botschaft ist heute, du lebst gefährlich, wenn du nicht dein Leben lebst, wenn du gelebt wirst von anderen, wenn du dein Leben mit Jahren füllst, aber nicht mit Leben. Ich predige und warne die Leute, mehr kann ich nicht tun. Das ist mein Auftrag. So, das ist meine Pflicht, dazu bin ich berufen. Wir sind nicht hier auf dieser Welt, dass wir uns beschweren. Guck mal, die taugen nichts und die taugen nichts und die anderen taugen nichts. Nein, ich bin nicht hier, dass ich mich beschwere über die und jenen. Ich kann mich beschweren, aber das bringt nichts. Ich bin auch nicht hier, um Mitleid bei anderen zu suchen oder anderen Leuten zur Last zu fallen. mich über andere zu beschweren. Gott will, dass ich über mich selbst hinauswachse, dass ich selbst Lasten übernehme, für andere sogar, dass ich für andere sorge und anderen helfe. Gott will unsere Freiheit, nicht unsere Beschränkung. Gott will uns in die Weite führen, dass wir sagen, das war mein Leben. Und wenn ich nochmals zu leben hätte, würde ich genau so leben, wie ich bis jetzt gelebt habe. Manche Leute sagen, oh, wenn ich nochmals leben würde, würde ich so und so und so leben. Nein. Dein Leben muss so werden, dass du sagst, ich möchte noch einmal das gleiche Leben leben, wie ich bisher gelebt habe. Ich möchte kein anderes Leben haben. Kannst du das von deinem Leben sagen? Ja, viele Menschen werden durch die obersten Vorgesetzten, wo sie schauen, an denen sie sich orientieren, sich mit anderen vergleichen, die werden gelebt. Man wird in der Enge getrieben. Mach das, mach das, mach das. Der Teufel legt den Menschen unnötige Lasten auf, blöde Verordnungen, und den Menschen soll die Freude am Leben vergehen. Lass dein Leben nicht vermasseln. Gott will, dass wir Freude am Leben haben. Ja, und erst dann, wenn du Freude am Leben hast, hör mir gut zu, erst wenn du Freude am Leben hast und Gott sagen kannst, Lob und Dank, ich kann meine Suppe noch essen, ich kann noch mein Brot kauen, ich kann noch das und das, verstehst du? Freude am Leben. Dass du Freude hast, anderen zu helfen, anderen Freude zu machen, dass du noch Freude hast, anderen zu geben. Das ist der Sinn des Lebens, dass du Freude hast, noch zu kämpfen. So wie dieser eine Mann mit 104 Jahren. Ich habe meinen Stock, das ist meine Stütze. Ich brauche nicht meine Frau. Seine Frau war 96 oder sowas alt. Ich brauche nicht meine Frau. Mein Stab ist meine Stütze. Und in der Bibel heißt es, der Herr ist mein Stecken und mein Stab, an dem ich mich halte. Psalm 23, lies mal, was dort ist. Und er führt mich weiter. Ja, Gott will, dass wir Freude haben am Leben, am Arbeiten. Ich werde nie vergessen, ich habe eine 104-Jährige mal in der Gemeinde gehabt, in Güglingen. Die kommt nach Hause, ich will die Schwester besuchen. Die bringt die Hacke auf die Schulter. Sie hat im Weinberg gerade gehackt. Die Tochter ist 80 Jahre, verstehst du, sie kam gerade von der Arbeit. Und Arbeit ist, was unser Leben versüßt. Ja, Arbeit. Wer nicht arbeitet, der verrostet in aller Liebe. Das Negative soll dir Freude machen. Ja, das Problem zu lösen, loszulassen, sich zu verbinden und so weiter, mit jemandem zu gehen, jemanden zu begleiten, das sollte uns Freude machen. Nicht nur, ich will nur für mich allein leben, ich will nur das Leben genießen. Weißt du, die meisten Leute haben keine Ahnung, was das Leben genießen ist. Das Leben ist genießen, indem wir dienen, indem wir was unternehmen, indem wir was tun, indem wir Risiko eingehen. Das Leben ist Reinheit, sich sortieren. Weißt du, der eine hat gesagt, ich esse nur Oliven, und dann pflückt er ein paar Weintrauben. Ein 100-Jähriger. Das hat mich begeistert. Mich haben diese 100-Jährigen begeistert. Und das sollte so werden. Das kann jeder werden, der es will. Aber die meisten will, die wollen das, aber die tun nichts dafür. Von nichts kommt nichts. In aller Liebe. Ja, Gott will, dass wir Freude haben am Anderssein. Dass wir Freude haben und so weiter an unserer Eigenart. Das bin ich. So hat mich Gott gewollt. Die meisten nehmen sich nicht so an, wie Gott sie gewollt hat, in aller Liebe. Lass dich nicht von unserer Gesellschaft dämonisieren, verdammen und verteufeln. Ja, du bist, fällst aus dem Rahmen. Du passt nicht unter unser Bild. Ja. Und jeder Mensch ist eine Eigenart. Jeder Mensch ist was Besonderes. Und jeder Mensch ist komisch, hat abstehende Ohren. Und jetzt durch die Maske hat er noch mehr abstehende Ohren. Ja, na, wundert sich. Durch Jesus bist du was Besonderes. Durch ihn bist du superreich, auch wenn du nichts viel hast. Oh, ich habe alles, was ich brauche. Und dieser alte Mann dort aus Japan, und man hat in Japan in einem Dorf auch Alte untersucht, der hat fast gar keine Zähne, aber der sagt, ich habe alles, was ich brauche. Und hat nur ein bisschen was, Knäckebrot auf dem Teller und isst und so weiter. Ich bin glücklich. Weiß, ich bin zufrieden, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe mir auch was anzuziehen, ich muss nicht nackt rumlaufen. Und wenn ich mich richtig geduscht habe, das weiß ich gar nicht, hat er gesagt, danach, hier, verstehst du, aber ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Und das ist, was das Geheimnis des Lebens ausmacht. Sei glücklich in dir selber. Die meisten Leute sind mit sich selbst nicht zufrieden. Mit ihrer Familie sind sie nicht zufrieden, sind sie mit ihrer Gemeinde nicht zufrieden, sind mit gar nichts zufrieden. Zufriedenheit ist der Schlüssel für ein glückliches Leben. Du brauchst nicht viel, um gesegnet zu sein. Ja, Du brauchst nicht viel, um gesund zu sein. Du musst nur anfangen, ja, den Herrn in deinem Leben zu haben und den Herrn rühmen, dem Herrn die Ehre geben, den Herrn preisen. Und selbst wenn du in der Hölle bist, Herr, ich lobe dich, Halleluja, selbst in der Hölle habe ich keine Probleme mit. Denn du bist bei mir und ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken, tröste mich. Und dann klopft dieser Mann mit seinem Stock da auf die Erde, das hat er selber geschnitzt mal irgendwann. Wenn du Jesus hast, brauchst du nicht mehr. Er ist alles, was du brauchst. Diese Gläubigen, ja, die sollen sich nicht vom Teufel die Freude nehmen lassen. Der Teufel möchte dir die Freude rauben, durch Verordnungen, durch Regeln, durch Dogmen, durch Vorschriften, durch Gesetze. Welche auch immer. Ja, er will dich an die Erde binden, am Materialismus, knechten und so weiter binden und dir das Leben schwer zu machen, zu versauen. Wer viel hat, Leute, hört mir gut zu, wer viel hat, von dem wird viel verlangt, der hat viel Herzeleid. Deshalb löse dich von den meisten Sachen, da brauchst du nicht viel, um glücklich zu sein. Du brauchst nicht viel. Löse dich von diesem ganzen Klimbim. Löse dich. Mach keine Kompromisse, denn Kompromisse zahlen sich nicht aus. Ja, du musst durchschauen, was gespielt wird. Dein Leben ist in Gefahr. Je mehr er hat, je mehr er will, die schweigen seine Wünsche still. Lass dir deine Werte nicht nehmen. Du solltest das Bewusstsein entwickeln, ich bin wertvoll in den Augen Gottes. Egal, ob die mich verstehen, egal, ob die kapieren, wer ich bin, egal, ob sie mich bejubeln oder bespucken, ich weiß, wer ich bin. Ich bin wertvoll in den Augen Gottes. Wenn du das einmal weißt, dann lebst du glücklich, gesund und fröhlich und wirst alt. Wir müssen in der Endzeit gegen Extreme kämpfen, die uns aufgezwungen werden, diktiert werden. Du hast heute weniger Freiheit wie eine Sklavin in der Antike. Wir erleben Angriffe auf die Würde des Menschen, auf deine Würde. Du bist kein Mensch mehr richtig. Du wirst von den Medien manipuliert. Da wird es ständig einsuggeriert, was da los ist, diese Massenpsychose. Und die Leute werden krank durch die Massenmedien. Guck weniger Fernsehen, da wirst du gesünder. In aller Liebe. Du musst nicht so viel Fernsehen gucken. Fernsehen versaut die Menschen. Eigentlich habe ich mich entschlossen, gegen das Fernsehen zu predigen. Früher habe ich schön gewettert gegen Fernsehen. Ja, aber ich musste gegen das Fernsehen predigen. Guck mal, die Leute werden richtig verdummt. Die ganzen Gesetze werden durchs Fernsehen gemacht. Da hören die Leute nach Paragraph, das muss abgeschafft werden, Paragraph sowieso muss abgeschafft werden. Da kommen die Regenbogenleute, verstehst du? Und dann wird, ja, die sind in alles. Wir sind ja die Mehrheit, weil es im Fernsehen gezeigt wird. Die Medien veranstalten so Massenpsychose. Jetzt musst du, ja, wenn du jetzt irgendwo hingehst, sagen, du bist geimpft oder nicht geimpft, verstehst du, alle wollen von dir alles wissen. Du bist der gläserne Bürger. Bist ja sowieso schon durch Computer, Facebook und dergleichen. Ja, und der gläserne Mensch, da wird auf den Knopf gedrückt und du wirst abgeknipst oder plötzlich wirst du ausgeschaltet und plötzlich funktionierst du nicht mehr. So weit sind wir bald. Das fehlt nicht mehr viel, dass du nur noch angeknipst wirst und plötzlich funktionierst du nicht mehr, weil du nicht linientreu bist. Weißt du, der Hitler würde jubeln und jauchzen oder SED-Leute, der Honecker, der würde jubeln, wenn er sehen würde, was jetzt diese Gesellschaft alles fertig bringt. Man muss nur auf den Knopf drücken, da kommen all die Leute, werden gleich aussortiert und die kommen gleich in die Gaskammer. In aller Liebe, wir sind auf dem besten Weg dorthin. Da muss nur noch ein Idiot kommen, wie Adolf Hitler oder wie der Stalin oder Mao Zedong oder die anderen Dummköpfe noch auf dieser Welt und die müssen nur auf den Knopf drücken. Dann kommen all die, die nicht linientreu sind, die kommen in Konzentrationslager. In aller Liebe, wir leben gefährlich und gefährlicher, als wir denken. Eine absolute Wahrheit, weißt du, es gibt keine absolute Wahrheit als solches, das musst du finden. Wir sollen uns vorbereiten, vor Gott eines Tages zu treten. Wir müssen uns vor Gott verantworten. War das das Leben, das ich dir gegeben habe, das ich dir anvertraut habe, das ich dir befohlen habe? Und dann werden die Menschen keine Antwort mehr finden, vor allem die Leute aus dieser Gesellschaft von heute. Früher wussten die Leute noch, wofür sie leben. Ich lebe für meine Familie, ich lebe für mein Volk, für meine Heimat. Aber die meisten Leute haben keine Heimat mehr. Schau dir den Daniel an. Er blieb unbeugsam. Er ließ sich an seinem Gottesdienst nicht stören. Er hat sein Fenster aufgemacht. Um 3 Uhr morgens, verstehst du, hat Gott gelobt und gepriesen. Nachmittags und abends sein Abendgebet. Und unten sitzen die Spionen, schreiben alles auf. Er geht lieber in die Löwengrube, als statt, dass er seinen Gottesdienst quittiert. Du siehst, er war hartnäckig. Wenn du das Leben leben willst, du musst hartnäckig sein und musst sagen, ich lebe. Und wir interessieren die da unten sitzen überhaupt nicht. Lass die Spione sein, lass das Gesetz des Darius sein, der Meder und Perser, auch wenn es noch so perfekt ist, lass dieses Gesetz gelten, ich werde meinen Gottesdienst nicht stören lassen. Aber die meisten Leute lassen sich den Gottesdienst nehmen. Frag mal jetzt nach dieser Corona-Zeit, diese 18 oder 20 Monate, weil viele Leute haben sich das Gottesdienst nehmen lassen, viele Pastoren kennen ihre Gemeinde nicht mehr, habe ich neulich gehört, hat jemand angerufen, ich kenne meine Mitglieder gar nicht in der Gemeinde, weil ich schon so lange nicht gesehen habe, nur noch Gottesdienst im Fernsehen. Erwählt, wem ihr dienen wollt. Den Götzen, der Pharmaindustrie, den Zauberern oder Gott. Ja, willst du hier gut leben oder willst du ewig für immer gut leben? Das ist deine Frage. Dein Leben ist in Gefahr. Du kannst das Leben verspielen wie der verlorene Sohn und sitzt du dann irgendwo im Saustall. Man erlaubt dir nicht einmal das Schweinefutter zu genießen. Und jeder muss sich vor Gott eines Tages einstellen. Und dann sagt dieser verlorene Sohn, ich habe noch einen Vater und ich werde zu meinem Vater gehen und ich werde meinem Vater sagen, Papa, ihr habt falsch gehandelt, ich gehe zu Gott zurück. Jeder muss sich vor Gott stellen und vor Gott erscheinen. Auch die blöden Freidenker und Freimaurer, auch die müssen vor Gott erscheinen. Die Freidenker haben sich verbrennen lassen im letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert, damit sie nicht ins Fegefeuer kommen, Angst vor dem Feuer. Die lassen sich schon vorher verbrennen. Weißt du, in der Bibel steht es, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht, dort kommen alle Menschen, egal wie. Egal wie. Über jeden Menschen werden Bücher geführt, im Universum, im Himmel natürlich. Und über jeden Menschen wird alles aufgeführt, was er war, was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat, was er hätte machen sollen. Ja, deine Seele lebt weiter, auch wenn du hier dich verbrennen liest. Deine Seele lebt weiter. Auch wenn du gestorben bist. Geist kann nicht sterben, Geist kann nicht verbrannt werden. In aller Liebe. Sei nicht leichtsinnig in deinem Leben. Wir leben nach strikten Gesetzen der Natur, nach den Gesetzen Gottes. Wir leben und so weiter. Und das Leben kann nicht genommen werden. Dein Leben geht weiter wie das Gras. Das ist das Leben des Menschen. Ich habe plötzlich im Frühjahr, das ist grün. Aber wir haben kein Samen gesät. Aber es kommt aus den Wurzeln alles raus. Selbst wenn es abgemäht ist im Herbst, das kommt alles raus. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10. Jede Arbeit, alles was wir tun, wird hart geprüft, muss durchs Feuer gehen. Und es kommt wieder entweder zur Belohnung oder zur das war nichts wert, vergiss es. Wenn du diese Erde verlässt, muss alles die Feuerprüfung machen, die Probe bestehen. Was hinterlässt du? Überleg einmal, was hinterlässt du von deinem Leben, wenn du von dieser Welt gehst? Und wir müssen alle eines Tages gehen. Da gibt es keine Ausnahme. Hast du ein beständiges Leben gelebt? Hast du so gelebt, dass du eine Belohnung bekommst? Und das, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was bleibt von deinem geistlichen Haus? Nicht nur von deinem Häuschen da irgendwo im Grünen. Was bleibt von deinem Haus, wenn diese Krise mal hindurchgegangen ist, dieser Sturm hinweggegangen ist? Wird es zerfallen wie ein Kartenhaus? Oder wird es weggefegt, wie jetzt nach diesem großen Sturm Ida in USA? Oder bei dem letzten Sturm Katrina? Wird alles verbrennen? Wird deine Seele Verluste erleiden? Denk darüber nach, wie wird es sein, wenn ich diese Erde verlasse? Und werde ich die Krise überstehen? Und die Toten, heißt es in Offenbarung Kapitel 20, und die Toten werden nach ihren Werken beurteilt. Nicht, ob sie an Jesus geglaubt haben oder nicht geglaubt haben. Sie werden nach ihren Werken beurteilt. Ja, ist es so wichtig. Wir werden ganz anders beurteilt, weil wir an Jesus glauben. Aber normalerweise, alle Toten auf dieser Welt werden nach ihren Werken beurteilt. Und ich sah einen weißen großen Thron und auf dem saß einer, vor dem Flur die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach den Büchern, die geschrieben sind in diesen Werken, in diesen Büchern. nach ihren Werken, sie werden gerichtet nach ihren Werken. Was sind deine Werke? Was bleibt von deinem Leben übrig? Wahrscheinlich gar nichts mehr. Nur noch ein paar Haare. Oder wenn ich so vorstelle, wenn man irgendwo eine Leiche ausgräbt, die Pharaonen in den Mumien, was bleibt von unserem Leben übrig? Epheser Kapitel 2, Vers 9. Denn aus Gnaden seid ihr gerettet durch den Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Weißt du, deine Rettung, dass du am Thron Gottes eines Tages stehst, das ist Gnade. Aber alles andere, das steht auch noch in den Büchern. Ein anderes Buch wurde aufgetan. Nicht das Buch, wo alle verzeichnet sind, dass dein Name dort steht. Nein, die Werke, die werden verzeichnet und so weiter. Und wir sind aus der Gnade gerettet. Niemand kann sich rühmen, ich bin gerettet. Ich bin bei Gott. Ich habe ewiges Leben. Das ist Gnade, ihr Lieben, und ich möchte die Gnade preisen. Deshalb achte auf dein Leben, schätze dein Leben. Dein Leben ist in Gefahr, wenn du keine Gnade hast. Und jetzt ist noch Gnadenzeit. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Auch deshalb werden die Werke gerichtet, weil wir zu guten Werken geschaffen sind, die Gott zuvor bereitet hat. Weißt du, ich muss nichts tun. Gott macht für mich. Gott führt mich in der Schule. Gott lehrt mich und Gott offenbart es mir. Ja, zu guten Werken. Und die Gerechten werden ihres Glaubens leben. Bist du ein Gerechter? Kann man für dich ein Bäumchen pflanzen? In Israel pflanzt man für die Gerechten ein Bäumchen, die also Juden gerettet haben im Dritten Reich. Für die sind Gerechte, da pflanzt man ein Bäumchen. Ja, kann man für dich auch ein Bäumchen pflanzen? Hast du Menschen gerettet? Menschen zu Jesus geführt? Viele Leute haben falsche Vorstellungen von gerettet sein. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Stimmst du mit Gott überein? Nach dem Wort Gottes hier, dass du lebst, nach der Ordnung Gottes, gesund, normal, anständig, wie auch immer. Ja, nicht nur blind in den Tag leben, nimm die Stunden, wie sie kommen, das machen die meisten. Sie sollen zielbewusst leben, der Gerechte wird seines Glaubens leben, sie sollen konsequent leben, sie sollen planmäßig leben. Wer glaubt, der lässt sich nicht treiben von niemand, von nichts. Der lässt sich nicht manipulieren, der weiß, was er will. Der Gerechte lebt zu Ehren Gottes, er lebt normal, göttlich und biblisch. Der lebt nachdenklich, der denkt darüber nach, ist das wirklich alles? War das wirklich alles? Denk über dein Leben nach, ist das wirklich alles, was ich erreicht habe, was ich zusammengehamstert habe, was ich zusammengeholt habe, ist das wirklich alles? Der schluckt nicht alles, der prüft alles. Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir auch alles prüfen, ist das gut für mich? Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für mich. Unser Leben besteht aus Gutem und aus dem Schlechten. Aus den süßen Kräutern und den bitteren Kräutern. Das ist eine ganze Mischung, das ist das Leben. Und so sieht unser Leben aus. Wer im Glauben lebt, lebt kein einseitiges Leben. Der lebt ein ausgewogenes Leben. Halleluja. Wer im Glauben lebt, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Wer im Glauben lebt, der kauft die Zeit aus, der macht aus seinem Leben etwas, der sitzt nicht den ganzen Tag vor dem Fernsehen und gafft. Wer ein Blöder, Entschuldigung, und lässt sich konsumiert nur und dann, wenn es nichts ist, nimmt das nächste Programm. Verstehst du? Und so sind die Menschen. Ich glaube, wenn man älter wird, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, ich glaube, wenn man älter wird, die Zeit vergeht schneller. Aber das ist nicht wahr. Wir haben alle 24 Stunden, ob wir jung sind oder alt. Aber ich glaube, die Zeit vergeht schneller. Natürlich, die Zeit rast dahin. Und in der Bibel steht, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig. Aber wir haben immer noch 24 Stunden. Immer, jeder Tag hat noch 24 Stunden. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Im Teenager-Alter, als ich noch so Bub war, habe ich gedacht, Mensch, die Zeit vergeht überhaupt nicht. Ich habe gewartet, bis ich erwachsen werde, bis ich heiraten darf, bis ich Führerschein machen darf. Aber die Zeit vergeht gar nicht. Verstehst du? Und so. Aber damals habe ich 24 Stunden gehabt und heute habe ich 24 Stunden. Die Zeit ist, was mache ich aus meiner Zeit? Jetzt hat die Zeit eine andere Dimension, hat eine ganz andere Geschwindigkeit, wenn man älter wird. Ich habe nur noch so und so viele Jahre zu leben. Das Leben rast an mir vorbei. Wir leben gefährlich. Unser Leben rast an uns vorbei. Alles ist so erleichtert, so bequem, so einfach und trotzdem haben wir keine Zeit. Geschwister, lass uns drüber nachdenken. Keine Zeit. Warum? Weil wir so viele Dinge machen, die nichts taugen, die sinnlos sind, die für die Katz sind. Unsere Umstände, ja, die färben an uns ab. Das Leben ist in Gefahr. Wir verspielen so viel Zeit, so viel wertvolle Zeit. Da haben wir eine Geschichte mal gehabt, bei uns oben in Litauen. Bei uns gab es Bernstein, wenn der Sturm war, nach dem Sturm kam, wurde Bernstein rausgespült und er hat diese Steinchen gesammelt, weil die so schöne Steinchen waren und hat einen ganzen Beutel voll gehabt und er spazierte am Strand und, aber mit der Zeit hat er keine Lust, den Beutel zu tragen, schmeißt einen Stein nach dem anderen ins Meer und dann fragt ein anderer, der auch Bernsteine gesucht hat, was schmeißt du weg? Dann sieht er, das sind Bernsteine, das sind Schätze und das schmeißt du ins Meer wieder zurück. Und so sind viele Menschen, die schmeißen alles wieder zurück ins Leben, im Alltag und dergleichen. Wertvolle Sachen, die sie vorher gesammelt haben. Die Bibel sagt, sammelt Schätze und wir sollen Schätze sammeln. Dein Leben ist in Gefahr. Dieses Jetzt ist Gottes Zeit, diese angenehme Zeit, wie die Bibel einmal sagt. Die Zeiten sind alle gleich, ob es in der Jugend oder jetzt im Alter, wo auch immer. Die Zeiten sind alle gleich. Die Frage ist, was mache ich aus meiner Zeit? Du lebst gefährlich. Mach aus deinem Leben etwas, das dein Leben interessant macht. Lies was. Bilde dich was. Wenn ich da höre noch von diesen alten Leuten, die machen noch Abitur und gehen noch auf die Uni mit 80 und 90 und wollen einfach ihren Geist trainieren. Die wollen nicht verblöden. Jemand anderes sagt, ich mache immer Kreuzworträtsel, das ist mein Hobby. Ich löse nur Kreuzworträtsel, damit ich fit bleibe. Du kannst ein trostloses Leben leben, das machen die meisten, ein langweiliges Leben, oder du kannst ein aktives Leben leben. Du kannst dein Leben verkürzen oder verlängern. Die Zeit, dein Leben geht weiter, ob du was tust oder nichts tust, ob du im Bett liegst oder nicht im Bett liegst. Dein Leben geht weiter, in aller Liebe. Du kannst dein Leben verleben, da passiert nichts. Ich bin auf den Golanhöhen in Israel und dann kommen wir dort auf diese Wachstation und dann frage ich einen UNO-Soldat aus Österreich, der konnte Deutsch sprechen und sagte, wie geht es? Ach, ich bin schon 4 Jahre hier und da ist kein Schuss gefallen und wir fahren dann runter und unten brennen Autos und Busse und da ist Aufstand und Protestaktion, verstehst du? Da ist kein Schuss gefallen, langweilig. Verstehst du? Und du kannst ein langweiliges Leben leben, in aller Liebe. Oder du kannst dein Leben richtig erfüllen mit Träumen, mit Visionen, mit Schmetterlingen im Bauch, was weiß ich. Ja, das Leben könnte für dich Flitterwochen sein oder Sommerurlaub, in aller Liebe. Das könnte dein Leben sein. Es hängt von dir ab, wie du das Leben gestaltest. Einfach dich treiben lässt wie Treibholz oder dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst. Und Jesus hat etwas Komisches gesagt, das ist ganz schnell noch, bevor wir zum Abendmahl gehen. Wir haben heute Abendmahl und so weiter. Jesus hat gesagt, solange der Bräutigam bei euch ist, die Leute fasten nicht. Solange Hochzeit ist, solange gefeiert wird, da wird nicht gefastet. Weißt du, viele Leute, die denken sich, das Leben ist nur tristes Leben, fasten und beten. Nein, solange der Bräutigam da ist, wird nicht gefastet, hat Jesus gesagt. Genieße die Gegenwart Gottes. Gott ist hier. Halleluja. Freu dich, tanze, jubel und jauchze. Mach Purzelbäume. Dann bleibst du gelenkig. Man lebt nicht mit dem Kopf. Geschwister, man lebt nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Fang an, mit dem Herzen zu leben. Aber die meisten wissen nicht immer, wo ihr Herz liegt. Wo ihr Herz schlägt. Links oder rechts oder in der Mitte oder gar nicht. Wo schlägt dein Herz? Fang an, mit dem Herzen zu leben. Wer mit dem Herzen lebt, für den ist alles idyllisch, alles günstig, alles einmalig, etwas Besonderes, etwas Harmonisches, etwas Schönes. Wer mit dem Herzen lebt, der freut sich über jede Ameise, über jedes Blättchen. Der sammelt Kastanien. Und Gott ruhte von ihren Werken. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Geschwister, das will ich predigen. Leb ein sinnvolles Leben, nicht ein Verplempern, nicht ein Leben sinnlos. Dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Die Welt ist so ruhelos, so hektisch, so stressig, so getrieben. Schneller, schneller, schneller. Ich habe einen afrikanischen Bruder aus Tschad bei mir, der mitgeholfen hatte, unser Ursula die Bibel zu übersetzen, sein Dolmetscher war. der ist bei mir zu Besuch in Bad Cannstatt und guckt zum Fenster und da gehen die Leute zum Bahnhof und die hetzen und rennen und rennen. Sagt er, Pastor, ganz schnell, komm mal her, Krieg ist ausgebrochen. Verstehst? Und dann hat er mir erklärt, bei denen in Afrika, wenn die Leute rennen, dann ist Krieg ausgebrochen. Ja, und so rennen die Leute, als wenn Krieg ausgebrochen wäre bei uns. Das Leben geht vorbei. Gott ruhte. Gott hat ein ruhevolles Leben. Und du solltest als Kind Gottes lernen zu ruhen. Wenn ihr nicht stille werdet, könnt ihr mit mir nichts erleben, sagt der Herr. Kann ich euch gar nicht helfen. Du lebst am Leben vorbei. Deshalb ist es so wichtig, Ruhe einzuplanen in deinem Leben. Wenn du die Ruhe Gottes hast, dann fehlt dir gar nichts mehr. Und du hast ein erfülltes Leben. Eleonore von Reuss, eine Fürstin aus dem Vogtland, hat ein Lied geschrieben, da singen wir ab und zu mal. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mich ein Heißverlangen von der Erde los. Ja? Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet und unzufrieden zurück. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sag es laut in allen Landen, hier wird gestillt der Seelenschmerz. Es ist eine Ruhe vorhanden für alle fern und nah. In des Gotteslammes Wunden am Kreuz von Golgatha. Mach aus jedem Tag, den Gott dir gibt und schenkt, etwas Gutes, das Beste. Die Katholiken haben eine Sitte, die geben jedem Tag einen Namenstag. Gib deinem Tag einen Namenstag. Tag der Hoffnung, Tag der Freude, Tag sowieso. Genieße die Größe und die Schönheit Gottes. Fang an zu lächeln. Geh im Regen spazieren, Bruder, Schwester. Es wird irgendwann die nächste Woche regnen, aber geh im Regen spazieren. Genieße die Abendsonne. Sitz irgendwo und genieße. Fühle die Luft. Atme ein. Sehe überall die Spuren Gottes. Weißt du, du musst nicht fromm spielen. Hör doch auf, Religion zu spielen. Genieße Gott in der Natur. Das sind seine Spuren. Und wenn du Gott genießt, du wirst immer stiller und ruhiger. Und gelassener. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, auch in der Gemeinde. Da rennen die Leute von Konferenz zu Konferenz, von Bibelstunde zu Bibelstunde, von Gottesdienst zu Gottesdienst. Weißt du, was mir viel geholfen hat? Als ich junger Pastor war in Stuttgart, da kommt ein älterer Bruder, Bruder Otto Sonder, der vor mir Prediger war, aber der war schon bald 80 Jahre. Und er sagt, Bruder Matthäus, ich habe heute Nacht vom Herrn ein Wort für dich bekommen. Und weißt du, es ist schon komisch, wenn so ein älterer Bruder ein Wort vom Herrn für dich bekommt. Und dann fragt Otto, und da steht er da, und er weiß nicht, wie er sagen sollte. Dann sage ich, Otto, sag, sprich, egal, wenn ich tot umfalle, sag, was der Herr dir heute gesagt hat, heute Nacht, über mich. Und er hat gesagt, Bruder Matthäus, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Weißt du, ich habe sonntags drei Gottesdienste gehabt, also Morgensversammlung, Freiversammlung, Abendversammlung, Evangelisation. Dann habe ich montags Jugendstunde gehabt, dann habe ich Bibelstunde gehabt, dann habe ich Gebetsversammlung gehabt. Ich habe die ganze Woche immer was gehabt. Und weißt du, was Gott mir gesagt hat durch diesen Bruder? Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Dann habe ich meine Gottesdienste auf die Hälfte zusammengestrichen. Dann habe ich Zeit genommen für meine Familie, bin in Urlaub gefahren. Ja, und habe nicht mehr so viel gepredigt. Es reicht, wenn ich einmal oder zweimal gescheit predige, mich gut vorbereite und vielleicht ein bisschen Mission oder sonst was. Ja, und Gott hat mir Erweckung in der Gemeinde geschenkt, als ich zusammengestrichen habe, die Hälfte der Gottesdienste. Du sagst, aber das ist weltlich, wir sollen ja Gott dienen und fleißig sein. Ja, ich war fleißig. Und wir denken, ich kann mit Fleiß Gottes Herrlichkeit erreichen und vom Himmel herabholen. Ich kenne solche Idioten. Da stehen sie auf dem Stuhl und sagen, Herr, komm runter, Herr, wir wollen deine Herrlichkeit erleben. Weißt du, Gott erlebst du, wenn du auf den Knien gehst, nicht auf dem Stuhl steigst und hoch den Himmel runterholst. Es gibt solche Verrückte. Renn nicht von Veranstaltung zu Veranstaltung. Weißt du, ich predige viermal in der Woche. Gewiss. Aber du kannst nur eine Predigt und vielleicht nur alle vier Wochen eine Predigt hören und dann tust, was du gehört hast. Was nützt es, wenn du 1000 Predigten hörst und nicht tust, was du hörst? Lieber einen Satz aus der Predigt und das setzt du um. Ja, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Wir steigen in unsere Autos, um pünktlich ins Geschäft zu kommen. Ich fahre mit der Straßenbahn in Stuttgart zu meiner Firma, wo ich noch zeitlang gearbeitet habe. Habe ich auch noch gearbeitet, verstehst du, auch das, hat noch, das gehört noch dazu, verstehst du, um ein bisschen besser zu leben. Dann sitze ich in der Straßenbahn und dann mein Gegenüber, dem guckt der Schlafanzug aus der Hose raus. Dann zuerst habe ich gedacht, soll ich sagen, soll ich es nicht sagen, soll ich sagen, aber ich denke, das ist ein feiner Mann, sauber angezogen. Habe ich gesagt, entschuldigen Sie, aber Ihr Pyjama guckt aus der Hose raus. Dann sagte er, oh, heute ging es so schnell, ich habe keine Zeit gehabt, mich umzuziehen. Schnell in den nächsten Straßenbahn wieder zurückgefahren und sich wieder umzuziehen. Ja, das ging alles so schnell. Guck mal, die Leute gehen so schnell, die können nicht einmal ruhig Kaffee trinken. Ja, die trinken Kaffee unterwegs, verstehst du, weil sie gar keine Zeit haben, anständig Kaffee zu trinken, diese Gesellschaft heutzutage. Die ist eine verdorbene Gesellschaft, du wirst krank, wundere dich nicht, dass du plötzlich Magengeschwüre hast. Die Magengeschwüre kommen nicht vom Himmel und kommen auch nicht vom Teufel, die kommen vom Stress, von der Hektik. Es ist so wichtig, dass du nicht von Höhepunkt zu Höhepunkt rennst. Streiche alles zusammen, die Menge deiner Wege, auch für Gott. Ja, ich habe für Gott gearbeitet und ich habe die Länge ja mehr getan. Ich war so fleißig für den lieben Gott, aber Gott will es gar nicht, dass ich fleißig für ihn bin. Er segnet mich, wenn ich faul bin. In aller Liebe, du bist schockiert vielleicht, wenn ich das sage, aber das passiert, wenn ich ruhig bin, wenn ich Zeit nehme, wenn ich meditiere, wenn ich nachdenke, wenn ich ja sag, oh Herr, ich liebe dich. Die Wolken gehen vorbei. Oh Herr, alles geht im Leben so vorbei wie diese Wolken hier. Nimm deine Zeit in deine Hände. Du musst nicht immer beschäftigt sein, auch nicht für den lieben Gott. In der Bibel ist noch eine Geschichte, die ich noch ganz schnell betrachten möchte. Da sind zwei Schwestern, da ist der Bruder Lazarus noch da. Und da ist die Martha so fleißig in der Küche, die brutzelt und backt und was weiß ich, knetet. Und dann springen sie rein, wo der Heiland sitzt und wo er lehrt und sagt, Meister, sag meiner Schwester Maria, dass sie mal aufsteht und mal auch ein bisschen was hilft in der Küche. Und dann sagt Martha, Martha, du hast so viel Arbeit, du bist so fleißig, aber Maria hat das gute Teil erwählt. Ja, du musst wissen, was ist das gute Teil? Nicht nur Brutzeln, nicht nur Veranstaltungen, nicht nur Gäste zu bewirten, nicht nur dies und nicht nur das und so weiter. Du zerarbeitest dich eine Menge deiner Wege, streiche so vieles zusammen, was gar nicht reingehört. Es ist wichtiger zu sitzen und zu sagen, Heiland, zu deinen Füßen möchte ich sitzen, ich möchte hören, was du zu sagen hast. Wenn wir Jesus zuhören, werden wir Weisheit bekommen. Im Talmud, das ist natürlich jüdisches Buch, geht mich nichts an, aber im Talmud steht etwas drin, ein Weiser, also jedes Dorf sollte ein paar Weise haben und Weise sind Müßiggänger. Weißt du, Müßiggänger, die nichts tun. Die einfach sitzen und drüber nachdenken, was steht im Wort Gottes, was hat der liebe Gott gesagt, was hat der liebe Gott gewollt. Müßiggänger. Bist du schon ein Müßiggänger geworden? In aller Liebe. Du sagst, ja, das ist Faulheit. Aber gerade in der Stille wirkt der Herr, da kommen unsere Kräfte, da werden wir zu Kräften, sammeln wir unsere Kräfte. Es ist so wichtig, dass wir stille sind, dass wir die wahren Kräfte des Lebens entdecken. Ja, lieber Vater, ich danke dir, dass wir zur Ruhe kommen dürfen. Der Teufel jagt uns und treibt uns und wir lassen uns so von ihm jagen. Und du willst uns Ruhe geben. Mach uns gelassen, lieber Gott. Mach uns geduldig. Wir verlassen allein uns auf dich und du machst alles recht in unserem Leben. Du arbeitest. Wenn wir unser Leben dir übergeben, wirst du alles recht machen. Und Herr, wir wollen die Ruhe Gottes eingehen, ganz besonders heute Morgen, auch wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Herr, wir gehen jetzt in deine Ruhe, in deinem Frieden. Halleluja. Ich danke dir dafür, dass du uns deinen Frieden gibst. Und dein Friede ist höher als alle menschliche Vernunft. Und schenk meinen Geschwistern diesen göttlichen Frieden hier in der Versammlung oder wo sie auch immer im Internet sind. Vater, ich danke dir dafür. Amen.